Ich hatte eine geniale Zeit. Ich hoffe, ihr auch im Lobpreis. Guten Morgen, Haus des Herrn. Ganz am Anfang möchte ich euch bitten, eure Augen zu schließen. Du bist Häftling Nummer 46664. Du bist im Gefängnis, in deiner kleinen, kahlen Zelle. Wenn du dich hinlegst, berührt dein Kopf die eine und deine Füße die andere Wand. Auf diesem Raum lebst du, wenn du nicht gerade im Steinbruch arbeitest. Deine Familie darfst du zweimal im Jahr für 30 Minuten durch eine dicke Glasscheibe sehen. Als du das Urteil auf lebenslange Haft hörtest, warst du erleichtert, denn du hast mit dem Todesurteil gerechnet. Als du diesen Ort zum ersten Mal betrittst, bist du 46 Jahre alt. Dein 50. Geburtstag geht vorbei, dein 60. und auch dein 70. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Leben von, den kennt ihr alle, Nelson Mandela. Nelson Mandela wurde 1918 geboren und er setzte sich gegen die Apartheid in Südafrika, gegen die Rassentrennung ein. 1964 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt, aufgrund seiner politischen Tätigkeit. Bis zu seiner Freilassung 1990 war er insgesamt 27 Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen, weil er sich gegen Rassentrennung ausgesprochen hat. Und eines ist klar, Nelson Mandela hat sich den Frieden was kosten lassen. Und Nelson Mandela war nicht bereit zu schweigen, um des lieben Friedens willen. Wenn wir aufgerufen sind, und darüber machen wir uns schon seit Wochen Gedanken, was es heißt, Frieden zu halten, den Frieden zu suchen und dem Frieden leidenschaftlich nachzujagen, dann heißt es nicht unbedingt Klappe halten. Das kann manchmal ganz hilfreich sein, um den Frieden zu wahren. In ganz unterschiedlichen Situationen macht es sicherlich Sinn, zu schlucken und ruhig zu sein, damit Frieden weiter bestehen kann. Aber manchmal musst du, um den Frieden nachzujagen, dir Feinde machen. So paradox das klingt. Manchmal musst du, um den Frieden zu erhalten und den Frieden zu suchen, dir selbst Feinde machen. Jesus, der ultimative Friedensstifter, darüber durfte ich vor 2-3 Wochen predigen, hat Folgendes gesagt in Johannes 15, die Verse 18 bis 20. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das hat Nelson Mandela am eigenen Leib verspürt. Und der Mann hat viele schlaue Dinge gesagt und noch bessere Dinge getan. Nelson Mandela sagt, wir sind alle dazu bestimmt, zu leuchten, wie es die Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu zeigen. Du und ich, wenn wir Jesus-Nachfolger sind, wenn wir zu diesem Jesus gehören, ihm unser Leben anvertrauen, sagen, wir sind Gottes Kinder durch seine Gnade, dann haben wir einen Auftrag. Du hast einen Auftrag, ich habe einen Auftrag. Nelson Mandela formuliert es so, wir sind dazu bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu zeigen. Jesus selbst sagt Folgendes in Matthäus 5, 14 bis 15. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus leuchtet. Das sind Jesu Worte, die er sagt. Und Nelson Mandela drückt es auf eine etwas andere Weise aus. Jeder, der hier schon ein paar Mal im Gottesdienst war und mich vielleicht auch schon predigen gehört hat, weiß wahrscheinlich, dass ich ein totaler Fan von meiner Wohnung bin. Ich liebe meine Wohnung. Die ist wunderschön, sehr stilvoll eingerichtet, mit tollem Lichtambiente. Und ich halte mich dort sehr gern auf und ich möchte dort niemals mehr ausziehen. Trotzdem hat meine Wohnung auch den ein oder anderen Makel. Dass die Makel so auffallen, liegt meist an der Besitzerin der Wohnung. Das ist ein anderes Thema. Eine Sache ist die: Ich wohne jetzt seit 5 Jahren in dieser Wohnung, vielleicht sogar schon 6. Und ich habe es noch nicht geschafft, in meinem Esszimmer eine Deckenlampe zu installieren. Also da hängen wohl Kabel, die sind schon da. Also es liegt nicht an der Bereitstellung irgendwelcher handwerklichen, elektronischen Vorkehrungen, die ich als Frau nicht umsetzen könnte. Nein, es ist eigentlich alles da. Aber aus irgendeinem Grund fehlt in diesem Raum seit 6 Jahren die Deckenbeleuchtung. Und folgendes Szenario spielt sich ungefähr einmal pro Woche ab. Ich sitze in meiner wunderschönen, nett beleuchteten, mit Kerzenschein durchfluteten Wohnzimmer in meinem Ohrensessel mit einer Wolldecke. Es ist Abend. Alles gemütlich. Und dann fällt mir was ein, was ich aus meinem Esszimmer brauche. So, ich verlasse also meinen gemütlichen Ort, lege die Decke weg, stehe auf, verlasse das heimliche, warme Wohnzimmer, gehe durch den Flur, laufe ins Esszimmer, schalte auf den Lichtschalter und denke, warum ist passiert nichts? Es ist stockdunkel draußen, es ist stockdunkel in meinem Flur, weil ich das Licht nicht angemacht habe. Ich möchte etwas aus diesem Esszimmer, schalte auf diesen Schalter und ärgere mich jede Woche wieder aufs Neue, dass ich es nach 6 Jahren noch nicht geschafft habe, dieses Deckenlicht zu installieren. Es passiert nicht. Der Schalter tut nicht, was der Schalter eigentlich tun sollte, das Licht anmachen. Und das ist unglaublich frustrierend, jede Woche wieder aufs Neue. Mancher fragt sich, warum ist die Frau so unlernbereit? Es ist einfach so. Aber es ist einfach frustrierend. Wie sieht es mit deinem Christenleben aus? Ist dein Esszimmer hell oder dunkel? Ist in deinem Esszimmer das Licht an oder ist es Licht aus? Strahlst du dein Umfeld aus? Oder verschwindest du als Christ in der dunklen Masse? Bist du wie ein Licht, das unter ein Gefäß gestellt wurde? Leuchtest du oder läuft dein Schalter leer? Jesus sagt, als Christen sollen wir Salz und Licht sein. Und wenn das Licht angemacht wird, dann soll es leuchten und sichtbar sein. Und dieses Leuchten und sichtbar sein, und ich bin überzeugt davon, dass jeder das schon in seinem Leben erlebt hat, dass er einen Moment hatte und gesagt hat, boah, danke Jesus, ich durfte gerade Licht sein, ich durfte gerade Salz sein, ich habe das gespürt, wie ich mein Umfeld heller gemacht habe, wie ich mein Umfeld beeinflusst habe. Und es können Momente sein, die für dein und mein Umfeld extrem angenehm sind. Das ist meist dann, wenn du vielleicht besonders nachsichtig bist und Geduld hast, weil du weißt, Jesus hat so viel Geduld mit mir gehabt. Das ist vielleicht dann, wenn du jemand anderem den Vortritt lässt, weil du ihn höher achtest als dich selbst. Dann ist dein Leuchten und dein Licht und dein Salzsein was extrem Angenehmes für dein Umfeld. Und sie werden dir zujubeln und applaudieren. Also werden dich vielleicht richtig toll finden, weil du einfach so ein toller, netter Mensch bist, der einfach sich selbst zurückstellt und anderen den Vortritt lässt. Aber das ist nicht automatisch der Effekt, der entsteht, wenn das Licht angemacht wird. Würde mein Deckenlicht im Esszimmer funktionieren, dann hätte ich den großen Vorteil, dass ich das, wonach ich gerade suche, wahrscheinlich viel schneller finden würde. Dann müsste ich nicht mein Handy anmachen und irgendwie leuchten, ah, wo ist das, wo ist das. Was aber auch passieren würde, wenn ich ein Deckenlicht in meinem Esszimmer hätte, wäre, ich schalte ein und denke mir, oh, am besten wieder aus. Dann sehe ich nämlich auf meinem Esstisch, der mutiert regelmäßig zum Arbeitsplatz, noch die ganzen Kommentare und Bücher und Textmarker und Zettel und Kaffeetassen und Essensreste und was weiß ich, was ich noch von der letzten Predigtvorbereitung da stehen habe. Das heißt, manchmal kann der Effekt Licht anmachen auch was extrem Unangenehmes sein. Und so kann es dir auch als Christ in der Gesellschaft gehen. Wenn dein Licht leuchtet, wird es manchmal als was sehr Angenehmes empfunden, weil Jesus einfach super angenehm ist, wenn er durch uns durchleuchtet. Und manchmal aber auch als etwas extrem Unangenehmes, weil du Dinge sichtbar machst, die vorher im Verborgenen waren. Weil plötzlich Dinge gesehen werden, die vorher nicht gesehen werden konnten. Wann schaltest du dein Licht ein? Nur dann, wenn die Leute um dich herum das angenehm finden? Oder auch, wenn du durch dein Lichtsein jemandem eventuell auf den Schlips trittst? Bist du bereit, dein Licht jederzeit leuchten zu lassen? Egal, ob du dafür der Winner bist oder ob du der Loser bist. Leuchtet dein Licht nur um des lieben Friedens willen? Das heißt, immer wenn du Harmonie erzeugen kannst, dann sagst du auch was und dann beziehst du Stellung. Und wenn es aber dann darum ging, dass man vielleicht in einen Konflikt käme durch die Position, die man einnimmt, dann schweigst du lieber, weil das ist unangenehm. Das würde Dinge beleuchten, die nicht gerne beleuchtet werden möchten. Bist du bereit, dir um des lieben Friedens willen auch Feinde zu machen? In deinem Umfeld? Vielleicht an deinem Arbeitsplatz? Gesellschaftlich? Bist du bereit zu leuchten, auch wenn alle anderen drumherum es lieber gerne dunkel hätten? Bist du bereit zu leuchten, auch wenn es dich etwas kostet? Du hast einen Auftrag. Sei Salz und sei Licht. Johannes 15, 18, ich wiederhole den Vers, den ersten nochmal. Da sagt Jesus eben, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ihm nachfolgst und wirklich jemand bist, der Jesus nicht nur cool findet und ansonsten sein eigenes Ding macht, sondern sagt, ich möchte Jesu Nachfolger sein, ich möchte es ihm nachmachen, mich von ihm leiten lassen, dann ist es was ganz Normales, dass du auch Feinde haben wirst, weil Jesus Feinde hatte. Er war die Liebe oder ist die Liebe in Person. Er ist gnädig, barmherzig und trotzdem hat seine Art und seine Ansichten haben nicht immer auf positive Resonanz gestoßen. Und so ist es normal, wenn du als Christ Jesus nachfolgst, dass es in deinem Leben ganz genauso passieren wird. Wenn du Salz und Licht in der Gesellschaft sein willst, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du dort auch Feinde bekommen wirst. Und die Frage heute Morgen, mit der wir uns beschäftigen wollen, mit der ich mich mit euch zusammen beschäftigen möchte, ist, wenn Jesus Feinde hatte und wenn wir davon ausgehen, dass Jesus heute noch Feinde hat und Menschen ihm und seiner Lehre feindlich gegenüber gesinnt sind, was sind denn dann unsere Feinde? Kenne ich meine Feinde? Und die Jessie hat vor 2 Wochen schon über dieses Thema zum Teil gepredigt. Sie hat darüber gesprochen, dass wir, soweit es an uns liegt, wir mit allen Leuten Frieden halten sollen und den Frieden suchen sollen. Und es schließt auch unsere Feinde mit ein. Und sie hat uns aufgefordert, darüber nachzudenken, wo wir vielleicht noch unvergeben sind, wo wir noch Feinde in unserem Leben haben, egal ob das der Arbeitskollege ist, der einem gegenüber feindselig gestimmt ist, ob das ein Familienmitglied ist, mit dem man einfach nicht zurechtkommt und immer in Streit gerät. Das ist das, wozu Jesse uns vor 2 Wochen aufgefordert hat. Und ich möchte heute noch ein Stück weiter rauszoomen und den Blick noch ein bisschen weiter richten und die Frage stellen, wo gibt es in unserer Gesellschaft Denkweisen und Ansichten, die Jesu Ansichten feindlich gegenüber gestimmt sind? Wo begegnen dir in deinem Umfeld, egal ob das auf der Arbeit, ob das in der Straßenbahn, in der Stadt, auf irgendwelchen Plakaten, ob das bei Facebook, Instagram oder wo auch immer ist, wo begegnen dir Denkweisen, Ideologien in dieser Gesellschaft, die Gottes Sicht gegenüber feindlich gestimmt sind? Und meine nächste Frage ist, wo bin ich, wo bist du als Christ aufgerufen, eine Meinung zu diesen Dingen zu haben? Wo bin ich, wo bist du aufgerufen, Stellung zu beziehen zu diesen feindseligen Gesinnungen? Und wo bist du, wo bin ich aufgerufen, eine Gegenstimme zu bilden? Wo bin ich, wo bist du aufgerufen, um des Friedens willen aufzustehen, anstatt tatenlos zuzusehen und zu sehen, wie die Gesellschaft den Bach runtergeht? Nelson Mandela hat erkannt, dass die Rassentrennung falsch ist, dass es nicht richtig ist, dass es so nicht sein kann, auch wenn das viele oder gerade die Herrschenden in diesem Land für genau richtig gehalten haben. Er hat erkannt, dass die Rassentrennung, die Apartheid, ein Gegner ist von Shalom. Das Gegenteil von Shalom, dieser allumfassende Friede, der unsere Gesellschaft umfasst, der unser Innerstes umfasst, der den Frieden zu Gott, den Frieden mit mir selbst und den Frieden mit meinem ganzen Umfeld, mit meinem nächsten Umfeld und mit dem darüber hinaus umfasst. Und Nelson Mandela hat erkannt, dass das absolut konträr ist. Annalie hat uns erzählt, dass Gott mit dieser Welt, mit uns, auf Shalom zugeht. Das ist das Endziel, der absolute, ultimative Friede, wo alles im Einklang ist, wo alles gut ist. Und wir sind aufgerufen, in allen Bereichen, in uns selbst, um uns herum und in dieser Gesellschaft, diesem Frieden nachzujagen, so wie wir es in der Jahreslosung hören. Und das hat Nelson Mandela damals schon erkannt. Er hat erkannt, diese Gesellschaft geht nicht auf Shalom zu. Das geht absolut in die entgegengesetzte Richtung. Und er hat angefangen, Shalom nachzujagen, dem Frieden nachzujagen. Am 1964, hielt Nelson Mandela als Angeklagter im Gerichtssaal eine vierstündige Rede. Keine Angst, ich werde sie jetzt nicht vorlesen, nur einen kleinen Ausschnitt davon. Nelson Mandela hat ganz am Ende zum Abschluss seiner Rede Folgendes gesagt: Ich habe gegen weiße Vorherrschaft gekämpft und ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich habe das Ideal der Demokratie und der freien Gesellschaft hochgehalten, in der alle Menschen in Harmonie und mit gleichen Chancen zusammenleben. Wow, Shalom. Das ist ein Ideal, für das ich zu leben und das ich zu verwirklichen hoffe. Doch euer Ehren, wenn es sein soll, bin ich auch bereit, für dieses Ideal zu sterben. Das hat er gesagt, bevor das Urteil gesprochen wurde, und er ging davon aus, dass es Todesurteil sein wird. Shalom war nicht nur eine Nebenbeschäftigung von Nelson Mandela. Er hat es ernst genommen. Jage dem Frieden nach, mit aller Leidenschaft, mit allem, was du bist, mit allem, was dazugehört. Und das hat er getan, mit der Bereitschaft, dafür sogar in den Tod zu gehen. Und meine Frage heute Morgen ist, wo stellt sich bei uns unsere Gesellschaft gegen Shalom? Welche Werte, die in unserer Gesellschaft vielleicht vermittelt werden, stellen sich gegen Shalom? Und wo sind wir gerufen, dem Frieden nachzujagen, aufzustehen? Und ich habe uns eigentlich, ich glaube, das ist eine unglaublich lange Liste. Denkt da heute Mittag weiter drüber nach. Ich habe einfach ein paar Teile rausgegriffen, die ich glaube, dass sie gerade sehr aktuell sind. Ein extrem aktuelles Thema ist das Thema Abtreibung. Seit Dienstag dürfen im Bundesstaat New York Babys unter nicht klar definierten Bedingungen bis hin zur Geburt abgetrieben werden. In diesem Gesetz steht, das verabschiedet wurde, dass ein Baby bis zur Geburt abgetrieben werden kann, wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist oder der Embryo nicht lebensfähig ist. Aber was die Gesundheit der Mutter gefährdet, ist nicht definiert worden. Da steht nicht, unter diesen und diesen Umständen kann ein Kind bis hin zur Geburt abgetrieben werden. Was könnten gesundheitliche Gefährdungen der Mutter sein? Könnten das die Schmerzen bei der Geburt sein? Diese Frage kam auf in manchem Kommentar. Und es ist nicht undenkbar, dass Ärzte so argumentieren. Was könnte die gesundheitliche Gefahr einer Mutter sein? Ich bin mir sicher, dass das Argument Überforderung mit dem Kind ein ganz großes Thema sein wird. Positionierst du dich oder schweigst du? Weißt du, was du über dieses Thema denkst? Also niemand muss hier schon eine fertige Meinung zu irgendwas haben. Das Meinung bildet man sich. Und hier wird auch niemandem vorgegeben, was wer zu denken und zu glauben hat und für richtig zu halten hat. Aber ich möchte euch auffordern, setzt euch mit diesen Themen kritisch auseinander und stellt wirklich die Frage, ist es was, das ich als Jesus-Nachfolger, wo ich mitgehen kann, oder kann ich das nicht? Anderle hat zu dem Thema auf seinem Churchy-Blog, wer ihn noch nicht kennt, schaut auf Facebook, da kann man ihn liken und verfolgen, hat zu diesem Thema einen Artikel geschrieben. Und ich möchte einfach eine Reaktion auf dieses Thema Abtreibung und inwiefern ist es vertretbar, als Menschen, andere Menschen abzutreiben, geschrieben. Und ich möchte hier eine Stimme von einer Abtreibungsbefürworterin einfach vorlesen und euch dann Einblick geben. Ich frage mich, mit welchem Recht Menschen glauben, einschätzen zu können, dass es für alle immer eine andere Alternative gibt. Das halte ich für unfassbar arrogant, unempfindbar, unempfindsam und ebenfalls realitätsfremd. Nicht alle Menschen sind gleich, weder von ihrer Psyche, ihrer Energie, ihren Bedürfnissen, noch von ihrem Umfeld und ihren Möglichkeiten her. Deshalb muss es immer eine Wahl geben. Ich finde den Kommentar nicht sehr sachlich und ich möchte mich eigentlich sachlich äußern. Ich möchte nur ein Beispiel bringen, wie ich quasi auf die gleiche Art und Weise antworten würde, müsste ich direkt antworten. Ich frage mich, mit welchem Recht Menschen glauben, entscheiden zu dürfen, wer ein Recht auf Leben hat und wer nicht. Entscheiden zu dürfen, dass die Auslöschung des Lebens in mir eine Alternative zur Geburt ist. Das halte ich für unfassbar arrogant, unempfindsam gegenüber dem Leben in mir, aber leider auch sehr realitätsnah, weil das passiert sehr häufig. Eine gute Freundin von mir, Ingi, ist vor 2 Jahren gestorben. Als sie die Diagnose auf Krebs bekam, war sie in der 18. Woche schwanger. Und die Metastasen waren bereits in ihrem ganzen Körper. Und als sie zu den Ärzten ging, haben die ihr abgeraten, das Kind abzutreiben. Weil ohne Kind hat sie viel mehr Möglichkeiten gehabt, den Krebs zu therapieren. Es sah von vornherein nicht gut aus, aber dadurch, dass sie schwanger war, waren quasi kaum noch Behandlungsmöglichkeiten übrig. Sie und ihr Mann haben sich aber ganz klar für dieses kleine Kind entschieden und ganz klar gegen Abtreibung entschieden. Und die kleine Marlene kam am 4. April 2017 mit 590 Gramm knapp im 7. Monat zur Welt und es geht ihr gut und sie lebt und sie ist so süß und sieht ihrem Papa unglaublich ähnlich. Ingrid ist kurz nach der Geburt gestorben und wir vermissen sie wirklich. Aber Ingrid hat sich für dieses kleine Kind in sich drin entschieden und hat gesagt, dein Leben ist mir so wichtig. Es ist mir sogar wichtiger als mein eigenes Leben. Und ich bin nicht bereit, dein Leben zu opfern, damit ich eine höhere Chance auf Überleben habe. Ingrid ist für mich ein unglaubliches Vorbild und Beispiel für Mutterliebe. Meiner Meinung nach, und ich möchte dich auffordern, bilde du dir deine Meinung. Meiner Meinung nach sollte jeder, der Jesus liebt und Gott seinen Vater nennt, Abtreibung als Unrecht sehen. Und meiner Meinung nach sollten wir als Christen ein Licht in der Gesellschaft sein, indem wir uns für die Schwachen stark machen, für diejenigen, die keine Stimme haben. Und meiner Meinung nach sollten wir gegen das, so wie ich es sehe, Unrecht der Abtreibung aufstehen. So wie Nelson Mandela gegen die Rassentrennung aufgetreten ist, gegen Unrecht, das in seiner Gesellschaft war, sollten wir gegen die Unrechte, die wir in unserer Gesellschaft sehen, auftreten. Und mit dieser Einstellung hast du mit Sicherheit nicht nur Freunde. Wenn du mit dieser Einstellung, wie ich glaube, zu der Jesus uns aufruft, wenn du mit dieser Einstellung Stellung beziehst, dann sorgt dein Shalom-Suchen dafür, dass du Feinde bekommst. Das passiert vor allem immer dann, wenn deine Einstellung dem Zeitgeist widerspricht. Ich möchte dich und mich aufrufen, den Frieden, den Shalom in unserer Gesellschaft zu suchen, indem wir uns stark machen für ungeborenes Leben. Aber auch indem wir unsere Feinde lieben, nämlich die, die uns für arrogant und unempathisch halten und uns damit beschimpfen. Und Shalom suchen natürlich, indem wir niemanden verurteilen, keine Mutter, die in dieser Lage ist, über sie urteilen und sie verurteilen und ins Gericht mit ihr gehen, sondern liebevoll zuhören, helfen, unterstützen. Jemanden zu lieben und anzunehmen bedeutet nicht, dass ich das für gut halte, was er oder sie tut. Liebe muss nicht so tun, als wäre alles okay. Liebe liebt trotzdem. Und das ist das, wozu uns Shalom, dem Frieden nachjagen, auch aufruft. Liebe liebt trotzdem, auch wenn ich eine Position vertrete, die vielen anderen entgegenspricht, heißt es nicht, dass ich in Hass übergehe, und dass ich verurteile, sondern dass ich in meiner Diskussion, zu der ich aufgerufen bin, Liebe sprechen lasse. So wie Jesus mich liebt und mit mir geht, obwohl ich meine Fehler habe, obwohl ich meine Sünden habe, obwohl ich oft auf dem falschen Weg bin. Und wenn du mit manchen Dingen sehr persönlich betroffen bist, auch heute Morgen, möchte ich auch dir sagen, Jesus nimmt dich an, ganz egal, was in deinem Leben ist und war. Und er geht mit dir den Weg. Ich finde, das ist ein Thema, über das wir uns Gedanken machen sollten, weil es so präsent ist. Ein anderes Thema ist mir diese Woche auch über den Weg gelaufen. Ich habe eine Reportage zu dem Thema Inklusion gesehen. Dabei geht es darum, wie Menschen mit Behinderung gleichberechtigt in der Gesellschaft leben können. Und zuerst war ich mal erschrocken, als ich diese Reportage gesehen habe, weil mir wurde bewusst, ich kenne überhaupt gar keine Menschen mit Behinderung. Also maximal noch, wenn bei mir auf der Arbeit mal jemand mit einem Rollstuhl reinkommt, dann eine körperliche Behinderung oder mit einer Krücke oder ähnlichem. Aber mit einer Menschen mit geistiger Behinderung, die gibt es in meinem Umfeld gar nicht. Habe ich in letzter Zeit nirgends gesehen. Bin ich nicht begegnet. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Wie kann das sein? Gibt es gar keine Menschen mit Behinderung? Oder gibt es nur sehr wenig? Ich glaube, zum Teil befinden wir uns noch in der Thematik, die wir eben hatten. 9 von 10 Kindern, die im Mutterleib Down-Syndrom diagnostiziert bekommen, kommen gar nicht auf die Welt. Das wären schon ein paar mehr, denen wir begegnen würden. Aber ich glaube nicht, dass es der einzige Grund ist. Kann es sein, dass wir, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, behinderte Menschen immer noch aus unserer Gesellschaft ausgrenzen, sie nicht Teil dieser Gesellschaft sein lassen? Wenn sie klein sind, sind sie auf Sonder- oder Förderschulen. Und wenn sie dann älter werden und eigentlich im Berufsalter sind, dann darf ein behinderter Mensch in eine Behindertenwerkstatt gehen und dort ca. 200 Euro im Monat verdienen, bei einem Vollzeitjob. Kann es sein, dass wir behinderte Menschen erfolgreich aus unserem Alltagsleben extrahiert haben? Das ist Raul Krauthausen. Er hat selbst eine Behinderung erleidet unter der Glasknochenkrankheit. Er sitzt im Rollstuhl und als er geboren wurde, haben die Ärzte gesagt, er würde keine 3 Tage überleben. Er ist jetzt erwachsen, er hat es geschafft, er war eine Ausnahme, auf eine normale Schule zu gehen. Er hat studiert und er setzt sich jetzt für Menschen mit Behinderung ein. Er setzt sich ein für Barrierefreiheit und Inklusion. Zum Thema Inklusion, vielleicht dieses Schaubild, damit man sich da ein bisschen mehr drunter vorstellen kann. Exklusion, das heißt, die Menschen mit Behinderung sind einfach komplett aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Der Gedanke der Integration ist vielleicht schon ein Fortschritt, das heißt, man versucht, sie zu integrieren, irgendwie mit reinzunehmen. Aber der Gedanke der Inklusion ist eigentlich der, dass am Ende kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Sie sind einfach Teil des Großen und Ganzen. Sie sind nicht einfach irgendwas, das man irgendwie rein integrieren muss, das Unnormale, das ins Normale irgendwie mit einer Quote reingesetzt werden muss, sondern jeder ist unterschiedlich und genauso wie ich ein vollwertiger Mensch bin, ist es ein behinderter Mensch auch und er sollte nicht in diese Kategorie fallen. Das ist der Gedanke von Inklusion. Und ich habe mich selbst gefragt, wie das in meinem Arbeitsleben, in meinem Alltagsleben ist. In meinem letzten Job hatte ich Personalverantwortung mit und war auch bei Einstellungsgesprächen mit dabei. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das gewesen, hätte sich eine Frau bei uns beworben mit einer geistigen Behinderung? Hätte ich der eine Chance gegeben? Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich ich weiß es nicht. So wie man selektiert, du bekommst eine Bewerbung, du siehst die Zeugnisse, ah, schlecht, 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 weg. Ist es so vielleicht auch, wenn wir behinderten Menschen begegnen? Bis die Tage habe ich mir die Frage nie gestellt, aber ich glaube, es ist eine wichtige Frage. Wie begegnest du Menschen mit Behinderung? Oder wie würdest du ihnen begegnen, wenn sie wieder Teil unserer Gesellschaft wären? Momentan, weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht geht es dir ganz anders, sehen wir wenige Menschen mit Behinderung. Aber die UN-Behindertenrechtskonvention hat 2008 Inklusion zum Menschenrecht für behinderte Menschen erklärt. Das heißt, ein behinderter Mensch hat das Recht, als vollwertiger Teil der Gesellschaft zu zählen. Und wenn das in diese Richtung geht und es wirklich umgesetzt wird und es wahr wird, und ich glaube, das ist eine gute Idee, dann wird es uns passieren, dass wir wieder auch mehr Menschen mit Behinderung sehen. Die Frage ist, wie gehen du und ich damit um? Heute ist der 27. Januar. Und der 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Das ist heute. Heute vor 74 Jahren haben sowjetische Soldaten die Überlebenden von Auschwitz befreit. Und daran gedenken wir heute. Und Angela Merkel hat anlässlich gestern was in der, also der Tagesschau wurde es zitiert, gesagt. Jeder Einzelne in der Gesellschaft hat die Aufgabe, auch Verantwortung dafür zu tragen, dass wir Null Toleranz gegen Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit, Hass und Rassenwahn zeigen. Und das ist leider in unserer heutigen Zeit wieder von großer Dringlichkeit. Und deshalb stelle ich heute anlässlich zu diesem Tag die Frage, wie stehst du, wie stehe ich zu Menschen anderer Herkunft? Wie stehst du, wie stehe ich zu Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind? Wie positionierst du dich vor allen Dingen, wenn auf der Arbeit darüber gesprochen wird, wenn unter deinen Kollegen gesprochen wird? Bist du dann auch derjenige, der findet, die müssten alle wieder abgeschoben werden? Oder bist du bereit, eine differenziertere Meinung dir zu bilden? Und wenn du dann auf dem Weg deiner Meinungsfindung bist, deine Position auch zu vertreten. Ich mache dir Mut, wenn du jemanden in deinem Umfeld kennst, von dem du weißt, dass er geflohen ist, zu diesen Flüchtlingen, von denen alle sprechen, gehört, dann mache ich dir Mut. Stell doch mal die Frage, was dahinter steckte. Natürlich mit allem Respekt und aller Vorsicht, weil das sind oft keine einfachen Geschichten, die dahinter stehen. Aber zeig Interesse an diesen Menschen persönlich und lass dir ihre Geschichten erzählen. Und es wird ziemlich schwer werden, die Flüchtlinge über einen Kamm zu scheren und für die Flüchtlinge die Türen zuzumachen und die Flüchtlinge wieder nach Hause zu schicken. In der Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich ein Haufen weißer Menschen entschieden zu finden, dass sie privilegiert sind gegenüber Menschen dunkler Hautfarbe. Und Nelson Mandela hat sich dafür stark gemacht, politisch stark gemacht, dass diese sozial benachteiligte Gruppe in diesem Land, dass es so nicht mit ihnen weitergeht, dass sie Frieden erleben können. Wo hast du in deinem Umfeld Menschen, die sozial oder politisch benachteiligt sind? Und ich bin mir sicher, das beschränkt sich nicht nur auf Menschen, die fliehen mussten. Das geht vielleicht weiter mit Menschen, die obdachlos sind, die wir über einen Kamm scheren. Denk darüber nach, wer sind die Menschen, die sozial und politisch benachteiligt sind in deinem Umfeld? Wer sind die Schwachen, die es brauchen, dass für sie gesprochen wird, weil ihre Stimme niemand hören möchte. Für wen solltest du dich stark machen? Frieden klammert selbst Feinde nicht aus. Das ist das Predigtthema heute. Und ich habe jetzt eine lange Hinführung gehabt, um bei diesem Punkt anzukommen. Vor 2 Wochen hat eben Jesse schon darüber gesprochen, wie wir mit unserem engsten und direktesten Umfeld in Frieden leben können. Mit Arbeitskollegen, Familie, Freunde, Nachbarn. Aber Krieg und Frieden beschränkt sich nicht nur auf unser engstes Umfeld. Wir sind nicht nur in unserer eigenen Suppe, sondern es geht noch viel weiter. Und deshalb möchte ich uns heute auffordern, uns Gedanken darüber zu machen, inwiefern wir dem Frieden nachjagen sollen in unserer Gesellschaft. Und das führt mit Sicherheit dazu, dass du an einigen Punkten mit dem Denken dieser Welt auf Kriegsfuß stehen wirst. Und das ist auch ganz, ganz normal so. Nelson Mandela hat 1993 den Friedensnobelpreis bekommen. Aber bis 2008 stand er in den USA noch als Terrorist auf einer Watchlist. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat 1993 den Friedensnobelpreis bekommen. Bis 2008, da hat George W. Bush, möge man über ihn denken, was man möchte, hat er ihn von dieser Watchlist gestrichen, auf der er unter Beobachtung stand als bekannter Terrorist. Wenn du und ich, wenn wir unseren Auftrag ausfüllen wollen, Salz und Licht zu sein, in unserem nächsten Umfeld, aber auch über diese Grenzen hinaus, wenn wir uns entscheiden, dem Frieden nachzujagen, dann müssen wir Stellung beziehen für die Dinge, zu denen Jesus sich stellt. Und ich möchte dich auffordern, dir 2 Fragen zu stellen. Heute Morgen, heute Mittag, morgen, die ganze Woche und dein ganzes Leben lang. Wie und wo kann und soll ich Stellung beziehen? Vielleicht im Gespräch mit meinen Kollegen, mit den Nachbarn, mit Freunden, vielleicht auf Facebook. Und wie kann ich positiv Einfluss nehmen, also zu einer Veränderung, zu einer positiven Veränderung beitragen? Und ich glaube, das ist vielleicht die Frage, ja, was bringt es? Was bringt es, wenn ich auf Facebook Stellung beziehe? Da verändert sich ja doch nichts. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt ihr noch das Phänomen damals in der Schulklasse, wenn es um die Klassensprecherwahl ging. Wer wurde gewählt? Der mit der größten Klappe. Das mag der größte Vollhonk gewesen sein, der war total sozial untauglich, überhaupt irgendwas zu leiten, aber der hat die dümmsten Sprüche geklopft, war am lautesten, hat immer den Lehrer dumm angemacht und der wurde der Klassensprecher. Die Leute, die am lautesten schreien, die werden auch am meisten gehört. Ich möchte dich jetzt nicht auffordern, asozial durch die Gegend zu schreien und deine Meinung auf unwirsche Art und Weise kundzutun, aber ich möchte dich auffordern, eine positive, reflektierte, sachliche Gegenstimme zu diesen Schreihälsen zu werden. Und ich glaube sehr wohl, dass es unsere Gesellschaft beeinflusst. Vielleicht langsam, aber durchaus. Und vielleicht kannst du darüber hinaus nicht nur Stellung beziehen verbal, sondern vielleicht kannst du darüber hinaus auch aktiv werden. Auch darüber kann man sich durchaus Gedanken machen. Ich glaube nur auch, dass wir niemals den Schritt wagen werden, uns aktiv in eine Position zu begeben, Stellung zu beziehen, indem ich irgendeine Vereinigung gründe, irgendeine Gruppierung eröffne, was weiß ich, die irgendeinem Problem entgegentritt, wenn ich nicht vorher dazu bereit war, auch verbal Stellung zu beziehen und zu sagen, wofür ich stehe und was ich glaube, was ein Wert ist, den man vertreten sollte. Ich glaube, das eine muss vor dem anderen kommen. Und dazu möchte ich euch aufrufen. Und auch hier in Liebe. Liebe deine Feinde, auch auf dieser Ebene. Reagiere respektvoll und wertschätzend und respektiere dein Gegenüber, selbst wenn er komplett anderer Meinung ist. Ich bete noch.